SR2 Kulturradio. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR2 Kulturgespräch. Heute zu Gast Martina Bogdan. Mein Name ist Barbara Renno. Martina Bogdan ist Fotografin aus München und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mühlensommer. Hallo, Frau Bogdan.
Hallo, Frau Renno. Schön, dass wir uns sprechen.
Martina Bogdan, was lag denn heute Morgen in Ihrem Brotkorb auf dem Frühstückstisch?
Heute lag tatsächlich gar nichts drin. Heute hat es nur zu einer Banane gereicht. Aber das lag daran, dass mein Sohn das letzte Stück Brot weggegessen hat, bevor er zur Tür raus ist. Also musste ich heute mit hungrigem Magen quasi mich auf den Weg machen. Aber ich habe es ihm gegönnt.
Meine Frage hat natürlich einen Hintergrund, genau einen, der auch in Ihrem Buch Mühlensommer beschrieben wird. Es geht um selbstgebackenes Brot unter anderem. Wie häufig steht denn das selbstgebackene Brot aus der Mäusleinsmühle, die im Roman natürlich literarisiert anders heißt? Also wie häufig steht denn das selbstgebackene Brot aus der Mäusleinsmühle auf dem Tisch der Familie Bogdan?
Also tatsächlich würde ich sagen, jeden Tag. Dieses Brot, das da gebacken wird, ist ein Sauerteigbrot und wird im Holzbackofen gebacken und das hält sich einfach 2 Wochen. Das heißt, ich muss noch nicht mal jede Woche zu meinen Eltern fahren, um eins zu holen. Und davon leben wir irgendwie. Das hält morgens, mittags oder abends für eine gute Mahlzeit und das mögen wir alle sehr gerne.
Kann man das eigentlich auch einfrieren? Also es gibt da ja so 2 Schulen, die einen sagen, um Gottes Willen, eingefrorenes Brot, das hat das Aroma ein bisschen verloren, die anderen stehen drauf, auch aus praktischen Gründen, damit es einem nie ausgeht. Ich selbst mache das auch nicht. Wie halten Sie es denn mit dem Brot einfrieren oder nicht einfrieren?
Also ich friere es ein und zwar einfach, ich schneide es in der Mitte auseinander und ich lege es einfach in die Gefriertruhe. Und tatsächlich ist das Brot meiner Eltern so gut, dass man es einfach nur rauslegen muss. Also nach einem halben Tag dann auf dem Küchenbrett kann man es einfach ganz normal wieder weiter anschneiden. Und wenn man jetzt unbedingt will, dass es ganz knusprig ist und so wie frisch aus dem Ofen, dann habe ich neulich von einer Freundin auch den Rat bekommen und es ausprobiert, es einmal abzuwaschen. Tatsächlich unter den Wasserhahn zu halten und dann in den Ofen zu legen für eine halbe Stunde bei 200 Grad. Und dann ist es so, als hätte man gerade mit dem Brotschieber der Gebrüder Grimm das Brot aus dem Ofen gezogen.
Für unsere Hörer und Hörerinnen, die das Buch Mühlensommer noch nicht gelesen haben, müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen sortieren. Ich habe Sie ja als Fotografin aus München vorgestellt, ganz kurz zu Beginn. Und das ist ja auch tatsächlich Ihr Brotberuf, um im Bild zu bleiben. Aber Sie gehen noch anderen Berufen oder besser Berufungen und Leidenschaften nach. Welche sind es denn?
Also Fotografin ist tatsächlich der Beruf, den ich nach dem Abitur als Lehrling gelernt habe. Und dann habe ich studiert Kommunikationsdesign für elektronische Medien, was ganz neuer Studiengang in Nürnberg war an der FH. Und dann bin ich nach München und war dort als Grafikerin erst beim Focus Magazin und habe dann aber gemerkt, die Fotografie liebe ich so sehr, ich will die nicht lassen. Und habe dann in München Fuß gefasst als Fotografin. Und bin aber jetzt seit vielen Jahren tatsächlich auch einmal die Woche Bäckerin bei meinen Eltern. Oder ich versuche es zumindest einmal die Woche zu schaffen, denen ein bisschen auszuhelfen. Und jetzt bin ich mein dritter Beruf seit ein paar Wochen Autorin tatsächlich. Also seit ein paar Wochen sage ich, weil ich mich wirklich erst dazu zähle, seitdem das Buch erschienen ist. Vorher konnte ich nicht glauben, dass es tatsächlich passiert.
Ja, womit hat es denn zu tun, dass Sie sich jetzt als Autorin bezeichnen, auch gerne seit ein paar Wochen, wie Sie sagen?
Also tatsächlich, glaube ich, hat es was damit zu tun, dass langsam die Realität bei mir ankommt. Also ich hatte ja eigentlich nie vor, ein Buch zu schreiben. Das war nicht mein Lebensziel und ich habe auch tatsächlich sonst genug zu tun. Ich habe 3 Söhne, habe diesen Beruf als Fotografin und eben auch noch diese quasi Hilfsbäckerin bei meinen Eltern. Und plötzlich kam halt dieses Buch in mein Leben und solange ich erstmal geschrieben habe, nur mit dem Ansatz, naja, vielleicht wird es ja mal was, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich Autorin bin. Aber ich glaube, an dem Tag, an dem der Verlag Kiepenheuer und Witsch gesagt hat, wir würden dir gerne einen Vertrag anbieten, wir würden dich gerne aufnehmen in unsere Riege aus Autoren. Ich glaube, da habe ich angefangen, mich so zu... Ja, das stimmt. Und da, glaube ich, hat es das erste Mal ein kleines Klick gemacht und dann als tatsächlich Der größte Moment war, glaube ich, als ich gesehen habe, wie das Buch gesetzt wird. Also auch eine E-Mail, letztendlich nur mit einem PDF, aber wo plötzlich dieser Text, der von mir verfasst wurde, gesetzt vor mir stand, da bin ich wirklich so in Tränen ausgebrochen, mitten auf einer Kreuzung, weil ich nur so auf dem Fahrrad auch mein Handy gecheckt habe, dass eine Frau gesagt hat, kann ich Ihnen helfen, brauchen Sie einen Notarzt? Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich habe ein Buch geschrieben. Und dann ist sie wirklich kopfschüttelnd weitergegangen. Und ja, ich habe mich
gedacht,
dann schon
Sie
gefangen.
Brauchen doch einen Arzt.
Ja, einen anderen Notarzt, ja. Genau.
Sie haben ja schon kurz beschrieben, wo Sie Ihren Beruf gelernt haben. Wie und wo haben Sie aber denn das Backen und das Erzählen gelernt? Was ja erstmal nichts miteinander zu tun hat.
Genau, was nichts miteinander zu tun hat. Ich würde aber mit dem Backen anfangen. Also ich komme ja von einem Bauernhof, von einem Einödhof in Mittelfranken und ich bin tatsächlich groß geworden eben mit einem klassischen Bauernhof. Und mitten auf dem Hof stand aber ein alter Backofen. Und dieser Backofen sollte vor 25 Jahren abgerissen werden. Und meine Mutter, die eine sehr kluge Frau ist, hat gesagt, bevor dieser Ofen abgerissen wird, versuche ich mal, ob man nicht dort Brot backen kann. Und dann hat sie sich zusammen mit meiner Großmutter damals an diesem Ofen versucht und haben monatelang ausprobiert, wie könnte das denn funktionieren? Wie haben denn die Leute wirklich früher Brot gebacken? Mit Feuer anschüren, warten, bis das Feuer oder das Holz sich in Glut verwandelt. In welcher Reihenfolge muss parallel dazu der Teig vorbereitet, geknetet, geformt werden? Wie lange muss er gehen? Und ich habe einfach dann öfter zugesehen. Und irgendwann hat meine Mutter dann eben, als es sehr erfolgreich wurde, weil immer mehr Nachbarn und Freunde kamen, gesagt haben, wir wollen das auch probieren, hat meine Mutter gesagt, wir machen daraus eine Direktvermarktung. Wir machen jetzt wirklich Brot auf diesem Hof, wie früher. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, Martina, kannst du mal helfen? Ich habe irgendwie einen Engpass, ich kann da nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es mal probieren. Und bin auf den Hof meiner Eltern gefahren und habe einfach angefangen zu kneten und ich hatte das Gefühl, als wüsste ich, wie das geht. Und ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, ich bin die Enkelin eines Müllers und vielleicht liegt es ja in meinen Genen, dass es mir so vertraut war, dass ich das irgendwie konnte. Und ich kann gut mit dem Ofen und dem Feuer umgehen und mein Geheimnis, ich spreche auch mit dem Ofen. Also ich sage morgens, wenn ich den anschüre, bitte brenn heute für mich. Und das tut er auch ganz brav und woher das tatsächlich kommt, das Können, das weiß ich nicht.
Das kommt ja auch durch das Lernen, durch Nachahmung vielleicht, oder?
Total. Und dann gibt es aber halt auch dieses große Gefühl, das man braucht, wenn man Sauerteigbrot backt. Wenn man testet, ob er genug Wasser hat. Ich kann es nicht erklären, man kann es nicht messen. Man muss es tatsächlich fühlen und dafür braucht es einfach wahrscheinlich Erfahrung, aber auch ein Gespür dafür. Und ich glaube, das muss irgendwie ineinander fließen. Und natürlich gibt es die großen und groben Regeln, nämlich, dass man genau wiegen muss, genau messen muss, dass man gewisse Zeiten einhalten muss. Aber dann gibt es eben auch diese Komponenten, das Wetter. Wie steht der Mond? Ist Nebel auf der Wiese? Das sind so viele Sachen, die damit reinspielen, dass ich sage, eine richtige Leitlinie dafür gibt es wahrscheinlich nur im Groben und der Rest ist alles, was einfach so dazukommt. Und manchmal wird es natürlich dunkler oder heller oder ein bisschen flacher oder höher, aber gerade das macht ja auch das Besondere aus, dass man weiß, es ist was mit der Hand gemacht ist und so gut schmeckt es eben auch.
Das heißt, Sie müssen eine gute Beobachterin der Naturphänomene oder physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Ich meine, auch diese Gradzahl genauso beim Aufheizen hinzubekommen, da ist eben kein Regler, an dem man mal kurz dreht und dann ist die Temperatur so, wie man sie haben möchte, sondern auch dafür muss man ja ein Gefühl erkennen, weil das Brot wird ja nicht im brennenden Ofen, sondern im sich abkühlenden Ofen sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, gebacken werden. Da wird ja erstmal die Glut rausgenommen, dann sind die Steine aufgeheizt, oder?
Ja, genau. Genau so ist es. Und also wir haben natürlich ein Thermometer, aber dieses Thermometer ist ein Laserthermometer. Und das ist schon so, dass wir sagen können, wir wissen es nicht ganz genau, ob das wirklich noch gut funktioniert. Aber was funktioniert ist, wenn man zum Beispiel, also das Holz muss runterbrennen, dann wird die Glut verteilt. Wenn man die Glut rausräumt, muss man natürlich auch versuchen, mit einem nassen Lappen die Temperatur so weit runter zu bekommen, dass sie die richtige ist, um das Brot nicht verbrennen, aber backen zu lassen. Und womit man es messen kann, indem man eine Handvoll Mehl reinwirft und halt dann schaut, wie schnell wird dieses Mehl braun, ja, wie schnell verbrennt dieses Mehl oder behält es noch einen kurzen Moment seine helle Farbe. Und davon geht man dann aus, wann ist der richtige Moment, das Brot einzuschießen. Also es ist wirklich schwer zu erklären, aber wenn man mal da war, glaube ich, bekommt man schnell ein Gefühl, wie viele Dinge zusammenspielen müssen und dass halt irgendjemand diese Fäden dann in der Hand hält. Und am Ofen ist es jetzt aber meistens mein Vater, der das wirklich mit Bravour macht. Und das ist natürlich auch eine harte körperliche Arbeit, das muss man auch dazu sagen. Also Glut aus einem Ofen rauszuräumen, der eine Grundfläche hat, die mehr als wahrscheinlich 4 Quadratmeter ist, das ist einfach heiß und auch gefährlich und anstrengend.
Sie haben eben die schöne Formulierung gebraucht, aber irgendwer muss die Fäden zusammenhalten und das ist jetzt in Ihrem familiären Umfeld Ihr Vater. Dann sind wir ja beim Erzählen, da geht es ja auch immer darum, die Fäden zusammenzuhalten. Und während Sie so erzählt haben, dachte ich, naja, vielleicht liegen all diese Tätigkeiten, die man selbst tut, wo man auf ein Mischungsverhältnis achten muss, wo am Ende ein Produkt herauskommen muss, möglichst ein gutes Produkt, vielleicht liegt das alles gar nicht so weit voneinander entfernt, das Backen und das Erzählen. Wie haben Sie das Erzählen denn gelernt?
Also
Backen haben Sie auch durch Tun und durchs Beobachten gelernt. Und mutmaßlich, weil Ihnen jemand darüber erzählt hat, nämlich Ihre Mutter aus ihrer Perspektive und Ihr Vater aus seiner.
Ja, aber sonst, ich bin ja Fränkin, das heißt, es wird nicht viel geredet bei uns. Es wird mit wenigen Worten alles gesagt. Aber ich mochte es schon immer gerne, die Leute zu unterhalten. Und meine beste Freundin sagt immer, du kannst so gut make up a story, eine Geschichte einfach ein bisschen schneller, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen bunter zu erzählen, macht sie doch gleich viel besser. Und was ich liebe ist, wenn Geschichten am Ende wieder dorthin führen, wo sie angefangen haben. Also das ist was, wo ich zum Beispiel im Studium immer wieder gemerkt habe, wenn es einen besonders guten Vortrag gab, dann war es eine Geschichte, die genauso geendet hat, wie sie begonnen hat. Das ist quasi dass man einen Bogen schlägt, dass man dorthin zurückkommt, wo man angefangen hat. Und das mag ich sehr gerne. Und vielleicht findet man das auch im Mühlensommer ein bisschen.
Selber Brot backen mit oder ohne Backmischung, Teig ansetzen, einen Brotbackofen für zu Hause anschaffen, das gehört seit vielen Jahren fast schon zu einem ganz bewussten Lifestyle, der gern mal mit diesen 3 Buchstaben Öko versehen wird. Oder zumindest beim richtigen Bäcker kaufen, das gehört da auch noch dazu. Was unterscheidet denn das Brotbacken in der Mäusleinsmühle auf dem Hof ihrer Eltern von dem, was ich gerade beschrieben habe, was dann viele Menschen schon für selber machen halten?
Ich finde es auch total toll, wenn Menschen sich damit beschäftigen, wie wird denn ein Produkt, das man essen kann, hergestellt? Wie wird es denn geformt, gestaltet, gebacken? Also das finde ich was sehr, sehr Gesundes, dass man sieht, wie viel Arbeit steckt denn dahinter. Der Unterschied zu dem Brot auf der Mäusleinsmühle ist tatsächlich in erster Linie dieser Ofen. Weil so ein Ofen, wenn ich hier in München erzähle, dann gibt es so einen Ofen, tatsächlich sage ich immer dazu, nur im Heimatmuseum von Markus Basmeier. Das heißt, man braucht dazu auf jeden Fall einen Wald, um das Holz zu haben, um das Feuer zu schüren. Und wie lange dieses Holz lagert, das muss 3 Jahre liegen, damit es trocken genug ist, damit man es verwenden kann. Und das ist einfach so viel Aufwand, das, glaube ich, kann niemand in der Stadt leisten. Und ich kenne schon auch Leute, die haben dann so einen Pizza-Backofen im Garten stehen. Und das ist wirklich was Tolles. Wenn man aber merkt, wie viel Arbeits- und Sauerteig ist, den zu pflegen, immer wieder von vorne anzufangen, ihn zu füttern, neu wieder aufzustellen.
Sie beschreiben das ja schon relativ am Anfang, so eine schöne Szene, dass eben Schlange gestanden wird an einer sehr guten Bäckerei und dann geht das eine Brot aus mit den fermentierten Birnen und das führt zu wahren Dramen. Also das ist alles freundlich geschrieben und Sie machen sich auch nicht lustig über die Menschen, aber Sie bemerken natürlich und Sie stellen dann schon die Unterschiede fest und es gehört ja fast dann schon eine Ideologie dazu und das unterscheidet vielleicht dann doch so ein bisschen dieses Brotessen in der Stadt und dann auch noch in so einer wirklich schicken Stadt wie München und in bestimmten Kreisen von dem, was Ihre Familie als Nahrungsgrundlage herstellt und auch für den eigenen Lebensunterhalt. Also da kommen ja 2 sehr existenzielle Sachen zusammen.
Ja, das stimmt. Es gibt eben eine Bäckerei in München oder es gibt wahrscheinlich in jeder Stadt inzwischen so eine Bäckerei. Die Brote werden präsentiert wie Schmuckstücke.
Mhm. Und sie kosten auch so viel.
Und sie kosten ähnlich viel, genau. Mhm. Und das ist alles in Ordnung, weil ich finde, ein Lebensmittel sollte man auch schön präsentieren. Man sollte es wertschätzen. Man sollte wissen, was drin ist. Und zum Beispiel aber steht an einer Scheibe von einer Bäckerei, stand in München, wir backen unser Brot mit frischem Felsquellwasser aus dem Mangfalltal. Das klingt wunderbar. Man glaubt, dass in kleinen silbernen Bechern dieses Wasser aus der Quelle gezapft wird und zu dem Brotteig getragen wird. Aber wenn man nachschaut, dann kann man schnell nachlesen, es ist das Münchner Leitungswasser. Und da, finde ich, verliert sich ein bisschen tatsächlich die Realität, weil unser Leitungswasser ist sowas Kostbares, was wir haben. Und ich finde, man sollte es auch so benennen. Und tatsächlich den Leuten so zu unterstellen, so kauft es mal, weil ihr glaubt, es sei noch was noch Besseres. Also ich meine, wir leben in einem Land, wir haben es so gut. Wir können das Wasser aus der Leitung trinken. Wir sollten jeden Tag dafür dankbar sein.
Über diese Lifestyle-Geschichten, da kommen wir sicher im Verlauf unseres Gesprächs nochmal dazu. Aber jetzt mal ganz handfest, wo liegt denn dieser Hof eigentlich? Oder die Mühle. Nehmen Sie uns mal mit von München aus. Am besten, wir starten am Hauptbahnhof. Welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie? Öffentliche
also ich
oder
gerne.
Auto?
Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Zug. Wir steigen in den ICE und fahren Richtung Nürnberg oder Augsburg, weil die Mäusleinsmühle liegt genau in der Mitte zwischen Augsburg und Nürnberg. Dort liegt das Brombachtal und das kennen vielleicht manche Leute, wurde vor 35 Jahren ein riesiger künstlicher See aufgeschüttet. Und in diesem See, das ist der Brombachsee, sind 11 Mühlen tatsächlich verschwunden und versunken und ertrunken. Und 2 sind stehen geblieben an diesem kleinen Bach Brombach, der da am großen Staudamm jetzt rauskommt. Das eine ist die Mandlesmühle. Da ist jetzt das Talsperrneubauamt drin und das zweite ist die Mäusleinsmühle, die Mühle meiner Eltern. Und da kommt eben der Brombach und teilt sich an einem alten Wehr, an einem alten Wasserfall in 2 Arme. Und diese beiden Arme umschließen eine Insel. Und auf dieser Insel ist tatsächlich der Hof meiner Eltern, die Mäusleinsmühle. Und da drauf gibt es ein paar Stallungen, eine kleine Kapelle, dann gibt es ein inzwischen keinen Misthaufen mehr, jetzt ist es noch eine alte Güllegrube und dann gibt es einen Garten und ein paar Obstbäume und ist wirklich wunderschön.
Und wie alt ist diese Mühle?
Also das erste Mal erwähnt wurde sie, ich glaube, 1250 und das erste Mal eingetragen 1300, also wirklich schon immer gab es diese Mühle.
Ja.
Genau, und früher war es eben eine klassische Mühle, also mit einem riesigen Wasserrad hinten am Haus. Das betrieben wurde eben von diesem einen Arm von dem Brombach und dort wurde Mehl gemahlen. Und die Müller waren ja sehr angesehene und reiche Leute früher und mit der Industrialisierung sind diese kleinen Mühlen aber schon verschwunden. Und die Müller, die mussten sich überlegen, was machen wir denn und mussten quasi die Landwirtschaft mit dazu nehmen.
Und so ist das eben in Ihrer Familie, in den Generationen vorher auch passiert.
Genau, genau so. Und wir hatten auch noch Hopfen früher. Also das ist auch diese Spalter-Hopfen-Gegend. Da gibt es einen sehr feinen Hopfen. Das heißt, die Leute hatten tatsächlich ein paar Standbeine, auf denen sie stehen konnten.
Es gibt einen neuen Bericht, ein paar Wochen alt ist er, in dem heißt es, dass die Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land sich weiter angeglichen haben. Gleiche Lebensbedingungen oder ähnliche Lebensbedingungen garantiert in Deutschland das Gesetz. Das nennt die Politik die Daseinsvorsorge. Können Sie aus Ihrer individuellen Familienerfahrung diese Angleichung bestätigen?
Ja, das kann ich. Also ich habe ja in meinem Roman geht es ja sehr viel darum, dass dieses Mädchen davon träumt, auf eine höhere Schule zu gehen. Und tatsächlich, als ich groß geworden bin, war das was sehr, sehr Besonderes für ein Kind vom Land, es aufs Gymnasium zu schaffen.
War
in den 80ern, genau. Mhm. Und also aus meiner Grundschulklasse sind tatsächlich 3 Kinder aufs Gymnasium gegangen. Und was ich aber jetzt erlebe, ist, dass die Kinder vom Land mit der gleichen Selbstverständlichkeit auf höhere Schulen gehen wie die Kinder aus der Stadt. Und da ist wirklich viel Gutes passiert.
Kann man das auch auf die Mobilität zum Beispiel? Das ist ja immer ein großes Problem. Wie sind Stadt und Land, wie gut sind die erreichbar sozusagen? Können Sie das dafür auch bestätigen? Hat sich da auch was getan?
Also Da ist es natürlich schwierig. Also ich durfte zum Beispiel mit 17 meinen Autoführerschein schon machen, weil es einfach klar war, die muss wirklich mit dem einzigen Bus, der da jeden Tag fährt, den muss die auch nehmen. Also Nachmittagsunterricht war kaum möglich, weil ich einfach viel zu spät dann nach Hause gekommen bin. Deswegen gab es diese Sonderregelung. Jetzt dürfen die Kinder ja sowieso schon früher den Führerschein machen, in Begleitung fahren. Und das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich bin mir fast sicher, dass die Kinder vom Land eben auch wahrscheinlich eine Sonderregelung haben. Aber grundsätzlich gibt es natürlich nur einen Bus, der zweimal am Tag da vorbeifährt.
Es ist ein Einödhof, also, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Das ist ein Einödhof, ja, genau. Und der liegt tatsächlich 3 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Aber wenn Sie mich fragen, ich würde es tatsächlich umwelttechnisch auch überhaupt nicht vertreten können, wenn da jede Stunde der Bus vorbeifahren würde. Weil
und
dafür
meistens
leben
leer
da einfach
vielleicht,
auch,
ne?
Ja, genau, dafür leben da einfach viel zu wenig Leute. Und es ist ja immer noch so am Land, dass jeder ein Auto hat und braucht. Und sonst finde ich es persönlich tatsächlich zu viel verlangt zu sagen, es muss genauso eine Möglichkeit da sein, öffentlich zu fahren wie in der Stadt. Ich meine, dafür lebt man halt in der Stadt. Das sind dann auch diese Dinge, die hier quasi ein Vorteil sind. Dafür hat man halt weniger Natur oder weniger Ausgleich oder weniger Freiraum.
Sie selbst, und darum geht es ja in Mühlensommer auch, Sie selbst sind als junge Frau eine Landflüchterin gewesen. Sind Sie es immer noch? Würden Sie es sich immer noch so bezeichnen?
Also im Moment ist es so, dass ich sage, ich habe den großen Luxus, dass ich beides habe. Ich wollte unbedingt weg. Ich habe tatsächlich gesagt, ich will in einer Straße wohnen, in der es keinen einzigen Baum gibt. Ich hatte einfach genug von Natur und Weite und Grün, wollte ich einfach nicht mehr. Und ich habe es geschafft. Ich habe in einer Straße gewohnt, in der es keinen Baum gab. Aber jetzt fahre ich wahnsinnig gern zu meinen Eltern. Vielleicht auch über dieses Brotbacken, dass ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Wie gut es mir tut, morgens um 4 am Backofen zu stehen und der Natur zuzusehen. Und einfach zu merken, ich bin nicht so wichtig. Das, was da um uns drum rum ist, das ist das große Ganze. Und da sollte man immer schön demütig den Kopf senken. Und ich fahre jetzt so gerne hin, habe dort auch viele Freundinnen von früher und Freunde wieder lieben und schätzen gelernt und kann mir schon vorstellen, es wäre das Allerschönste, ich könnte die beiden Sachen miteinander für den Rest meines Lebens verbinden.
Das stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor. Also man geht dann irgendwo weg, weil man sich natürlich zu Recht ein besseres Leben verspricht. Wie weit ist es eigentlich von München? Das habe ich ganz vergessen zu fragen.
Von München sind es 150 Kilometer. Also es ist ein bisschen zu weit, um hin und her zu fahren. Und wenn ich dorthin fahre, habe ich auch mein Köfferchen dabei und bleibe dann oft über Nacht.
Wie schwierig ist es denn dann wieder zurückzukommen? Also wird man da auch beäugt oder daran gemessen, ja, hat sich das für die jetzt gelohnt? Kommt die erfolgreich zurück? Hat sie das gefunden, was sie gesucht hat? Also ist da auch so ein bisschen, ja, ein gesundes Misstrauen vielleicht auch zu spüren gewesen für Sie?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich das Glück hatte, dass mein Weggang und dieses Wegsein und wieder zurückkommen ist damit zusammengefallen, dass auf dieser Mühle dieses Brotbacken so angefangen hat. Dann gab es da einen kleinen Hofladen und plötzlich kam die ganze Welt auf diese Mühle. So sage ich es jetzt mal im Großen. Also da gibt es tatsächlich 2 Frauen, die haben früher in New York gelebt und leben jetzt in Nürnberg. Die kommen da zum Einkaufen. Das heißt, plötzlich sind aus der ganzen Region die Menschen auf diesen Hof gekommen. Und vielleicht hatte ich das große Glück, dass ich damit dazwischen gerutscht bin. Dass ich nicht die eine war, die Geschichten zu erzählen hatte, sondern dass ich eine von vielen war, die Geschichten zu erzählen hatte. Und da, glaube ich, habe ich tatsächlich nur offene Arme erlebt. Und was man natürlich immer sagen muss, ist, die Zeit bleibt ja nicht stehen, wenn man weggeht. Die Zeit läuft einfach weiter. Die Menschen leben ihr Leben, die entwickeln sich, die haben andere Ansichten. Aber ich glaube, da hatte ich einfach Glück.
Weil Ihre Kompetenz auch gefragt war und weil es eine Umbruchssituation war, könnte es damit zusammenhängen? Für Ihre Familie eine Umbruchssituation?
Ja, ich glaube, dass das, ja, auf jeden Fall. Und dass dieses dann aufs Land zu fahren und zu denken, man fährt dahin und hat ein schönes Wochenende in der Hängematte, so war das eben nicht. Also ich bin nie dahin gefahren, um mich zu erholen, sondern mir war immer klar, wenn ich dahin fahre, dann muss ich schon auch ein bisschen Leistung bringen. Ich kann mich nicht an den Kaffeetisch setzen, Kaffee trinken und die Städterin sein, die das Landleben belächelt und nur die guten Sachen mitnimmt, sondern ich wusste schon auch, dann muss ich halt mal den Rasen mähen oder ich muss den Hof kehren. Oder ich muss mit anfassen. Und das mache ich ja grundsätzlich auch total gerne, weil ich finde, dass körperliche Arbeit was sehr, sehr Zufriedenstellendes hat.
Ja, gehen wir noch mal so ein bisschen in die 80er Jahre zurück, über die Sie ja auch schreiben in Mühlensommer. Da galten Mädchen, die auf dem Land aufwachsen, als die Bildungsverliererin. Das ist so ein Fachausdruck, der ist nicht besonders schön, aber er sagt halt eben vieles aus, soziologisch gesehen. Heute sind es Jungs mit Migrationshintergrund aus der Großstadt, die sind die Bildungsverlierer von heute. Was ist denn da passiert, was Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten können? So ein bisschen haben Sie es ja eben schon angeschnitten.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass der Horizont sich von allen so verändert hat. Also ich wollte gar nicht so unbedingt aufs Gymnasium. Das war am Anfang nicht meine Intention, aber ich war einfach unglaublich gut in der Grundschule, was daran lag, dass ich einfach so gern gelesen habe. Das heißt, so ging es los, dass ich total gut in Deutsch war und dann konnte ich mich einfach gut konzentrieren. Dann war ich in allen Fächern so gut, dass die Lehrerin gesagt hat, dieses Mädchen muss aufs Gymnasium. Und vorher war wahrscheinlich der normale Gang, man geht auf die Hauptschule, wenn man gut ist, auf die Realschule und dann macht man eine Lehre bei der Bank. Das ist der normale Werdegang eines Mädchens vom Land gewesen, bei uns. Und plötzlich ist es jetzt aber so, dass die Eltern dieser Kinder, die heute vom Land kommen, ja auch Dinge erleben wollen oder sehen. Zum Beispiel habe ich gedacht, ich hatte nie die Perspektive, warum spricht man denn eine Fremdsprache? Warum sollte man die lernen? Warum sollte man sich für Erdkunde interessieren? Wir sind ja nie in Urlaub gefahren. Also es gab so viele Dinge, die es bei uns zu Hause einfach nicht gab, dass ich gar nicht wusste, warum sollte mir denn das was bringen, mich dafür zu interessieren. Und ich glaube, das erste Mal eine Fremdsprache war tatsächlich der Frankreich-Austausch mit 16. Und da war mir plötzlich klar, die Menschen sprechen in einer anderen Sprache. Das habe ich vorher nie erlebt. Und das klingt natürlich total naiv, aber so war es einfach, wenn man was das erste Mal wirklich bewusst erlebt. Und ich glaube, das hat sich gewandelt. Die Menschen vom Land, die fahren ja auch jetzt in Urlaub, die erleben was. Und ich glaube, somit erweitert sich dieser Horizont. Und in diesem erweiterten Horizont werden die Kinder vom Land jetzt größer. So. Und was jetzt die Jungs mit Migrationshintergrund betrifft, da denke ich, wahrscheinlich ist es ähnlich, dass nämlich man versucht, den Rahmen, den man hat, so gut wie möglich auszufüllen. Also, dass es gar keine Not gibt, erstmal sich zu strecken, sondern zu sagen, wir sind Gott froh, wenn wir den Alltag hier irgendwie hinkriegen für die Familien. Und das vielleicht einfach auch jetzt ein bisschen braucht, bis die Familien sich gesettelt haben und sagen, so und jetzt wollen wir weiter zu neuen Ufern oder wollen weiter über den Tellerrand hinausschauen und dann erweitert sich vielleicht auch die Perspektive für die Kinder. So könnte ich es mir erklären.
Über all das schreiben Sie, und ich habe es jetzt schon an einigen Stellen erwähnt, eben keine soziologische Abhandlung oder ein Essay, sondern Sie haben ein Buch geschrieben, das es sehr schnell auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht hat. Da steht es immer noch, in dem Sie, und jetzt sage ich bewusst in Anführungszeichen, einfach Ihre Geschichte erzählt haben, beziehungsweise Sie haben sie nacherzählt, Sie haben Literatur daraus gemacht. Wie wichtig und wie kompliziert war es denn, den richtigen Ton zu treffen, der jetzt so viele anspricht? Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Also ich kann immer ja noch nicht so richtig glauben, was passiert ist, weil dieses Buch.
Aber das sind jetzt die Fakten, die
so,
ich genannt habe.
Das sind jetzt die, ja, da haben Sie völlig recht. Und ich denke immer noch, ich gucke auch so einmal die Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste und denke, hups, da steht ja mein Name. Und da steht auch noch Mühlensommer, wie toll. Aber also tatsächlich glaube ich, diese erste Geschichte, nämlich die Geschichte des 11-jährigen Mädchens Maria auf dem Hof, die war einfach schon fertig in mir drin. Das hat mich wirklich nichts gekostet. Diese Geschichte aufzuschreiben, ist passiert wie von selbst. Ich habe wie besessen mich jede freie Minute, die ich hatte, hingesetzt und habe geschrieben und geschrieben. Und als diese Kindergeschichte fertig war, kam erst die erwachsene Maria ins Spiel. In Zusammenarbeit auch mit dem Verlag und meinem netten Lektor, dem Moritz Müller-Schwefel, haben wir gesagt, wir brauchen für diese Kinderfigur noch eine Entwicklung. Und dann war schnell klar, das Leben schreibt doch die schönsten Geschichten, also nehmen wir die erwachsene Maria. Und die war tatsächlich ganz schön viel Arbeit für mich, weil die vermutlich auch eine Mischung aus mir und aus dieser Fiktion ist, die sie ist. Und die zusammenzubringen, hat dann tatsächlich fast 4 Jahre gedauert.
Das ist tatsächlich auch Handarbeit schreiben, wo wir gerade so viel über Handarbeit und Handwerk gesprochen haben. Man muss einfach bestimmte Regeln auch beachten und sie erstmal lernen. Also das intuitive Erzählen ist Ihnen ja nicht schwer gefallen.
Überhaupt nicht. Und ich habe ja wirklich vorher, also ich habe ja nie was geschrieben. Es war ja die Idee von einem sehr guten Freund von mir, T.S. Ullmann, Musiker und Autor, der gesagt hat,
Autor bei Kiepenheuer und Witsch.
Und der hat gesagt, du schreibst ein Buch. Und ich habe gesagt, ich schreibe kein Buch. Ich habe 3 Kinder, ich habe einen Beruf als Fotografin, ich fahre zu meinen Eltern zum Brotbacken, ich habe keine Zeit. Und dann hat er aber bei einer Veranstaltung, bei der er gelesen hat, vor dem Publikum gesagt, die Martina Bogdan schreibt jetzt ein Buch. Und dann habe ich halt eine Kurzgeschichte geschrieben und habe diese Kurzgeschichte, die jetzt tatsächlich im Mühlensommer auch gelandet ist, es ist die Geschichte mit dem Aal, an ihn geschickt und habe gesagt, guck mal, es reicht für eine Kurzgeschichte, aber doch nicht für einen Roman. Und er hat geantwortet, danke, ich habe es weitergeleitet an Kiepenheuer und Witsch. Und die haben sich 2 Wochen später gemeldet und haben gesagt, wir haben so gelacht, wir bitten dich weiterzumachen. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir glauben, es ist was Besonderes. Und so ist tatsächlich die Idee entstanden, dass ich wirklich ein Buch schreiben könnte, sollte, müsste. Ja, und dann hat nach einem halben Jahr Kerstin Kleber angerufen und hat gesagt, wir würden dir
das
gerne
einen Vertrag anbieten. Das ist die Verlegerin
genau,
von Kiepenheuer.
Genau, die Verlegerin von Kiepenheuer und Witsch. Genau, und dann hieß es plötzlich, es ist jetzt Spitzentitel, es wird Marketing-Schwerpunkt und jetzt ist es erschienen am 11. April und seitdem ist es tatsächlich in der Spiegel-Bestsellerliste unter den besten 20. Und ja, ein Wunder. Und ja, was man auch sagen muss, also ich bin wirklich einfach auch wahnsinnig fleißig gewesen. So, ich habe nie gemurrt oder gemuckt, sondern habe gesagt, ach so, eine Änderung, ja, okay, ich versuch's. Auch wenn ich im ersten Moment gedacht habe, ui, 20 Seiten einen Streit zu schreiben, wie soll denn das funktionieren? Aber dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, ich versuch's und ich streng mich an und am Ende ist es dann immer gelungen und geglückt.
Auch das ist schon mehrmals jetzt gefallen. Sie erzählen, was ist, wie es ist und sie erzählen auf 2 Zeitebenen. Einmal aus der Sicht der 10-jährigen Maria und zum anderen aus der Sicht der erwachsenen Maria, die zur Stelle ist in einer Notsituation, als nämlich der Vater im Buch schwer verunfallt. Und diese erwachsene Maria merkt schnell, dass sie viele Aufgaben tatsächlich erledigen kann, die sie jetzt erledigen muss, weil die Mutter keine Zeit hat, weil die beim verunfallten Vater eben ist. Und diese erwachsene Maria, die kann diese Aufgaben erledigen, weil sie es mal gelernt hat. Ist Landleben auch so etwas wie Schwimmen oder Radfahren? Das verlernt man auch nicht, weil das immer wiederkehrende Aktionen sind. Man rostet halt nur ein wenig ein, aber man kann dann intuitiv vieles abrufen auch wieder.
Ja, ich denke, das ist eine gute Beschreibung, dass man zum Beispiel Umgang mit den Tieren, das ist zum Beispiel was Interessantes. So, meine Eltern hatten ja dann mit der Tierhaltung aufgehört, schon vor mehreren Jahren. Und es gab eben noch ein Mutterschwein. Und dieses Mutterschwein war tatsächlich krank und hatte kleine Ferkel. Und meine Eltern wollten für ein paar Tage verreisen und haben gesagt, jetzt kümmere dich mal darum. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich im ersten Moment Respekt hatte vor diesem riesigen Vieh. Aber dann gemerkt habe, es ist so vertraut, dass ich einfach mich da rantrauen kann. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, es ist tatsächlich wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Man muss mal kurz reingeschubst werden und dann geht es schon wieder. Oder Holz aufstapeln oder eine Schaufel in der Hand. Man weiß auch schnell, wo man die Pflaster vorher hinkleben sollte, weil die Blasen dann da an der und der Stelle entstehen. Aber das sind ja Dinge, die kennt zum Beispiel auch jemand, der einen Garten hat und der sagt, einmal im Jahr grabe ich irgendwie, ne, mein Blumenbeet um. Da weiß man einfach, an der Stelle wird es eine Blase geben, kümmere ich mich vorher drum und dann lässt sich's besser arbeiten.
Vom Grundsound hat mich Ihr Buch Mühlensommer Martina Bogdan tatsächlich so an den Sound aus den frühen Geschichten von Astrid Lindgren erinnert, die ja auch über ihre Kindheit schreibt in verschiedenen Ausformungen und deren Michel aus Lönneberger zum Beispiel ja auch mal einen Brotschieber gesteigert hat, wofür er erst ausgeschimpft wurde, aber dann musste er gelobt werden, weil sich herausgestellt hat, dass die Brotschieber auf Katult auf dem Hof wurmstichig geworden sind. Gehört Astrid Lindgren zu ihrer Kindheitslektüre, die Sie eben betont haben?
Ja. Also in jedem Fall, das freut mich total, dass Sie Astrid Lindgren erwähnen, weil das mich natürlich sehr stolz macht. Also mein Lieblingsbuch waren tatsächlich Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren.
Das ist dieses ja schon Buch ein bisschen Spätwerk.
Das ist ja später, ja. Aber das hat mich einfach so beschäftigt über viele Jahre. Ich habe das bestimmt 20, 30 Mal gelesen. wahrscheinlich schon eher als Teenager, weil das ist tatsächlich auch ganz schön hart. Ich habe vor 2 Jahren oder so mal gedacht, ich lese es meinem Sohn vor und habe dann gemerkt, oh, eigentlich ist er noch zu klein dafür. Das hat ja sehr viel auch mit dem Ende des Lebens zu tun, aber Astrid Lindgren liebe ich wirklich sehr und also Michel von Lönneberger, wer liebt nicht den kleinen Jungen mit dem Kopf in der Suppenschüssel? Ja. Aber so ähnlich ist auch zum Beispiel fast ein bisschen das Leben da auf dem Hof bei meinen Eltern. Man muss sich eigentlich nur hinsetzen und muss mitschreiben, so wie es ja die Mutter von Michel auch gemacht hat, nämlich die Streiche ihres Sohns aufzuschreiben. So kommt mir das manchmal ein bisschen vor, dass man die Geschichten, die da passieren, wirklich nur notieren muss. Und damit hat man schon einen sehr guten Boden für eine gute Geschichte. Und ich sage manchmal, vielleicht ist das Buch auch ein bisschen noch wie so ein Zeitzeuge. Diese Bauernhöfe, wie der da beschrieben ist im Mühlensommer mit so 30 Kühen, ein paar Schweinen, Hühnern, Gänsen, Enten, Katzen und einem Hofhund, das gibt es tatsächlich fast gar nicht mehr in Deutschland. Die sind einfach verschwunden, davon kann man nicht mehr leben. Mhm. Und manchmal, also ich denke immer, ein guter Vergleich ist vielleicht, wir wissen alle noch, wie ein gesunder Gletscher aussieht, ja, wenn man sich so erinnert. Jeder war schon mal irgendwie wie in Bayern vielleicht auf der Zugspitze und alle wissen, es gibt fast keine Gletscher mehr. Die werden dann mit Planen beschützt im Sommer, dass sie nicht ganz wegschmilzen, aber es ist wirklich nur noch ein kleiner kläglicher Rest. Und genauso ist dieses Buch vielleicht der Blick auf so ein letzter Gruß von so kleinen Bauernhöfen, weil die auch gerade verschwinden.
Auf der anderen Seite sind seit langen Jahren, ja, die Landlust mit Dirndl tragen und das nicht nur zu Oktoberfestzeiten, das Einwecken, das Selbermachen, der Landhausstil mehr als angesagt. Davon sind Ihre Erinnerungen weit entfernt. Wie wichtig war es Ihnen denn, nicht in diese ja, Idyllen fallen und ja, Städterinnen oder Städterprojektionen zu tappen?
Also ich glaube, ich wollte tatsächlich einfach vom Leben schreiben und zwar vom echten Leben und dass es einfach nicht so verklärt ist und das, was stattfindet in der Landlust oder ist eine Verklärung, ja. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, nachmittagelang da zu sitzen und Blütenkränze zu binden und dabei den Kopf leicht schräg zu halten, damit es besonders schön auf dem Foto aussieht. Sondern ich weiß halt, wenn man wirklich auf dem Land lebt, dann ist es halt harte Arbeit und auch das Leben ist manchmal hart und früher war es halt das Ganze einfach potenziert. Also groß zu werden auf dem Land, auf einem Bauernhof, als Kind von einer Bauernfamilie war nicht so einfach. Da gab es sehr viele Freiheiten, aber es gab auch sehr, sehr viele Regeln und einfach sehr, sehr viel Arbeit. So, dass ich einfach weiß, jeden Tag um 17 Uhr musste ich in den Kuhstall und das Heu runterwerfen oder die Kälber füttern. Und das war so gesetzt, da gab es einfach kein Abweichen. Und deswegen gab es dann als Schlussfolgerung auch keinen Besuch im Freibad am Nachmittag, weil wir nicht mehr zurückgekommen sind. Und es gab keinen Urlaub und es gab einfach andere Freizeit als für die Kinder aus dem Dorf oder aus der Stadt.
Was ich unbedingt gern noch ansprechen möchte, ich glaube, die Bayerinnen und Bayern sind die einzigen, denen man in Deutschland erlaubt, irgendwie ihren Dialekt, ihre Sprache zu sprechen. Das haben die Bayern wie auch immer geschafft. Bei allen anderen findet man es ein bisschen piefig. Und der amtierende Ministerpräsident, der Herr Söder, der auch ein Franke ist, pflegt das ja auch sehr. Also in Bayern gehört es dazu. Wie war das denn für Sie? Wollten Sie das unbedingt ablegen, als Sie dann in die Stadt gegangen sind? Weil die Münchner ja irgendwie anders sprechen als die Franken und die Schwaben nochmal anders. Also welche Rolle hat Ihre Sprache gespielt? Sie sprechen ein Hochdeutsch, ein gepflegtes, was man überall versteht. Also welche Rolle hat Ihre ja, Mutter und Vater und Familiensprache für Sie gespielt und welche Rolle spielt heute Sprache für Sie als Martina Bogdan?
Also ich habe meinen Dialekt gar nicht so bewusst abgelegt. Ich habe als Kind tatsächlich so viel gelesen. Der wichtigste Termin war für mich, Sonntag nach der Kirche durfte man in die Bücherei gehen und durfte sich Bücher ausleihen und zwar 3 Stück. Und mir ging es überhaupt nicht darum, was, sondern Hauptsache die dicksten Dinger kamen mit mir nach Hause. Und dann bin ich verschwunden in dieser Welt, die ja still ist. Wenn man liest, dann ist es ja leise. Und ich glaube, ich habe so viel gelesen, dass ich dadurch den Dialekt verloren habe. Und habe ein paar Mal bin ich auch angeeckt, dass ich mir anhören musste, so du sprichst ja gar nicht mehr wie wir. Aber ich kann es natürlich. Und jetzt ist es so, wenn ich nach Hause fahre oder mit meinen Eltern telefoniere, dann dauert es keine 2 oder 3 Minuten und mein hartes P oder B wird ein weiches. Genau, also dann hört man schon sehr, wo ich herkomme. Und dann ist es jetzt so, dass ich mir ein paar von den schönen Wörtern einfach hole. Zum Beispiel mein liebstes Wort tatsächlich ist zeitlang nach jemandem haben. Ein bayerisches Wort eigentlich. Zeitlang heißt halt
also
so viel
Sehnsucht.
Wie Sehnsucht, ja. Genau. Und das Wort zeitlang umschreibt es aber so, nämlich dass einem die Zeit lange wird, die man an jemanden denkt oder jemanden vermisst. Und im Fränkischen gibt es ja tolle Sätze wie, ich hätte gerne diese Torte dort, heißt halt de dodden, do dodden. Und damit kriege ich schon immer den einen oder anderen Lacher, ja, bei meinen hochdeutsch sprechenden Freunden und Freundinnen. Also ich glaube, ich bin einfach so schlau und ziehe mir aus allen Dialekten und Klangfarben das für mich am besten Funktionierende.
Ja, unser Gespräch nähert sich so langsam dem Ende entgegen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Hat das Mäusleinsbrot, so nenne ich es jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen spezifischen Namen hat, hat das Mäusleinsbrot eigentlich bereits einen Eintrag im Deutschen Brotregister? Das gibt es tatsächlich und da stehen mittlerweile rund 3200 Sorten drin. Dafür ist ja Deutschland berühmt und das sind ja alle, die zu uns kommen, immer sehr verwundert, wenn sie dann in der Bäckerei gefragt werden. Eigentlich wollen sie nur ein Brötchen haben und dann kriegen sie erstmal ein paar Sorten aufgezählt. Also, wie ist das mit dem Mäusleinsbrot und dem Deutschen Brotregister?
Also tatsächlich höre ich das jetzt das erste Mal, Frau Reno. Da muss ich mir direkt hier eine Vermerkung in meinen Kalender machen und sagen, Deutsches Brotregister anrufen und das Mäusleinsmühlebrot dort bitte registrieren lassen. Aber letztendlich ist es für diesen Hof oder für diese Mühle, ist zum Beispiel Werbung und sowas gar nicht so wichtig, weil es so ist, dass die Leute einfach aus der Region kommen und dass wir zum Beispiel ja auch so ausgelastet sind, dass wir nie was wegwerfen. Also wir verbrauchen wirklich alles bis zum letzten Brot. Und das ist ein großer Grundsatz meiner Eltern, nämlich, dass wir keine Lebensmittel wegwerfen. Und das heißt auch, dass wir am Samstag nicht mehr backen, aber noch das Brot vom Freitag zum Beispiel verkaufen, was ich total gut und auch gesund finde. Und ich schätze das sehr, dass es jetzt auch immer mehr Bäckereien in München und auch in anderen Städten gibt oder vielleicht auch am Dorf, wo es heißt, wir verkaufen auch das Brot von gestern, weil wir einfach ein bisschen uns da ändern müssen in unserer Einstellung, dass wir Lebensmittel so, ohne sie zu beachten, in den Mülleimer werfen und uns das nächste nehmen. Und da bin ich auch nicht nur frei von jeder Schuld. Ich muss auch manchmal meinen Kühlschrank aussortieren und denke mir, oh je, jetzt ist da irgendwie noch eine Packung, die ich nicht rechtzeitig zum Verfallsdatum verbraucht habe und jetzt auch schon drüber raus nicht mehr nehmen möchte. Aber da müssen wir einfach, glaube ich, alle ein bisschen dran arbeiten.
Das war das SR2 Kulturgespräch in dieser Woche. Mein Name ist Barbara Renno. Das Gespräch zum Wiederhören, das finden Sie auf sr2.de.